Ein Handwerksbetrieb mit 4-Tage-Woche. Geile Geschichte. Erzähl mir mal bitte, wie seid ihr zu dieser 4-Tage-Woche gekommen?
Gesagt, machen wir dann eine Art Zweischichtsystem. Die Hälfte des Betriebs kommt meinetwegen Montag bis Donnerstag, die anderen wechselt Dienstag bis Freitag. Haben wir gleich wieder verworfen. Also bei 4 Tagen anstatt 5 immer noch 6 Wochen Urlaub möglich. Das war auch sehr wichtig, dass das einfach bleibt, wie es ist.
Stefan, schön, dass du hier bist. Danke für den Weg von Kassel nach Hannover. Wir haben uns das allererste Mal gesehen im Jahr 2019. Und seitdem hat sich eine Menge in deinem Unternehmen getan. Du hast beispielsweise die 4-Tage-Woche eingeführt, was ich total cool finde. Da möchte ich gleich noch viel mehr darüber erfahren. Du beschäftigst dich mit dem Thema Kultur seit einigen Jahren schon. 2019 warst du bei Dennis und mir im Kulturwandel-Tools-Training. Und vielleicht zu Beginn mal die Frage, warum beschäftigt sich jemand wie du mit Unternehmenskultur? Also vielleicht könntest du zu Beginn ganz kurz erzählen, wer bist du? Ja. Was hast du für eine Firma? Was macht ihr? Und warum beschäftigt ihr euch mit Kultur?
Ja, Stefan Rech, Geschäftsführer von der Firma Reuser Haustechnik aus Kassel. Wir haben ein Unternehmen, wir beschäftigen uns mit Bädern. Oder ich beschäftige mich mit Bädern, Heizungsanlagen, Elektroinstallationen und ein klein wenig, was da drumherum kommt, und habe 40 Mitarbeiter. Die sind aufgeteilt in einen großen Teil Büro, ungefähr 11 bis 12 Mitarbeiter mit Teilzeitkräften. Wir haben einen hohen Anteil von Auszubildenden. Das ist uns immer sehr wichtig. Das ist auch Teil unserer Kultur. Das sind immer so 10 bis 12 Personen und der Rest sind alles produktive Mitarbeiter, die Außeneinsatz sind, auf den Baustellen, im Projektbereich, im Kundenservice und helfen eben, wo es kann oder wo notwendig ist, wo die Heizung ausgefallen ist und wo neue Bäder oder Heizungen gebaut werden müssen.
Das heißt, du bist in einer Branche, die gerade zwei Dinge erlebt. Drei Dinge. Erstens eine hohe Nachfrage von Kunden, zweitens wahrscheinlich ein Ressourcenmangel, weil ihr kein Material bekommt, weil es irgendwo in China auf dem Schimpf liegt. Und drittens das Thema, was viele haben, Fachkräfte. Wie kriegen wir die?
Genau das. Das war schon immer unser Ding. Fachkräfte war ja schon weit vor Corona Thema. Das ist ja nichts Neues, gerade im Handwerk nicht. Und wir haben immer von Anfang an schon, auch damals meinen Eltern, das Unternehmen habe ich ja von meinen Eltern übernommen, sehr viel Wert auf Ausbildung gelegt. Das ist uns ein hohes Kulturgut gewesen und für unser Unternehmen immer sehr wichtig. Wir hatten immer überproportional ausgebildet, um einfach unseren Bedarf möglicherweise, idealerweise selber decken zu können, was auch mitunter klappt, mitunter mal nicht. Aber im Kern halten wir daran fest und sind von diesem Weg überzeugt. Und das macht auch das Unternehmen aus. Das sind die Auszubildenden, die tragen das natürlich auch in die Zukunft mit. Ja. Und wie ist es dazu gekommen, war ja deine Frage.
Genau. Wann hast du die Firma von deinem Vater übernommen?
Ja, die Firma habe ich übernommen. Oh, jetzt muss ich wieder überlegen. Das ist jetzt, ich bin 95 in das Unternehmen eingestiegen. 95, ich bin ja Diplom-Ingenieur, habe ich mein Studium beendet damals als Diplom-Ingenieur für Versorgungstechnik. Bin ich ins Unternehmen eingestiegen seit 95 und wurde 2002 Geschäftsführer neben meinem Vater. Mein Vater hat das dann noch begleitet parallel, gemeinsam mit mir. Wir haben verschiedene Dinge entwickelt und sind jetzt seit 8 Jahren, ist auch meines jetzt aus dem Kopf heraus, komplett aus dem Unternehmen draußen. War davor noch beratend tätig und hat so einen langsamen Ausstieg gemacht. Genau. Und ich bin jetzt seit 26, 27 Jahren im Unternehmen.
Ja. Und wann hast du angefangen, dich mit Kultur zu beschäftigen und warum?
Ja. Kultur als Begriff per se, wenn man es so festlegt, würde ich sagen, begonnen jetzt erst unter dem aktuellen Begriff Kulturwandel oder Unternehmenskultur, so direkt erst vor 4, 5 Jahren. Gelebt haben wir es schon immer. Das mache ich fest an so Dingen wie eben dem Thema, wie geht man mit Auszubildenden um, wie entwickeln wir die jungen Leute nach vorne oder welche Möglichkeiten, welche Perspektiven eröffnen sich für die Mitarbeiter. So haben wir auch auf Schulung sehr viel Wert gelegt, immer alle Jahre lang auch für unsere Fachpersonal. In allen Bereichen, nicht nur im fachlichen, auch im menschlichen Bereich. Teambildung ist uns sehr wichtig. Wir machen viel soziale Dinge schon immer für unsere Unternehmen, wie Sommerfeste, was uns verbindet miteinander. Das ist auch ein sehr großes Gut, was auch schon damals von meinem Vater traditionell mit eingeführt worden ist. Weihnachtsfeiern, Firmenfahrten, all diese Dinge, diese Soft Facts, ne? Die ich aber per se auch irgendwo unter den großen Überbegriff Unternehmenskultur packe, weil nicht jedes Unternehmen, gerade ein Handwerker, macht das nicht immer automatisch. Handwerk ist sehr tradiert.
Da fliegen auch mal Hämmer.
Da fliegen auch, ja. Da geht es auch mal ein bisschen verbal härter zur Sache. Und da muss man eben gerade, das ist so ein Ding, Kulturwandel, verbal harter ist so ein Stichwort. Ne? Wie gehen wir damit um untereinander? Geht man in eine Diskussion ein oder Junge, Mensch, das ist halt so. Ne? Ist es eben nicht. Und das Ganze eben so dann zu leben, nämlich dass es nicht normal ist, dass der Azubi eben, weil er den Eimer nicht gerade richtig ranbringt oder das richtige Werkzeug nicht dabei hat, obwohl der Monteur es aufgetragen hat, dass das erst 2-3 Mal braucht oder 4 Mal braucht vielleicht sogar. Und das nachzuhalten vom Monteur, dass der nicht gleich sagt, so stopp, ich mache das jetzt selber. Das ist Unternehmenskultur, wie es bei uns im Handwerk wichtig ist, dass man dann im Prozess geht und darüber spricht, also auch reflektiert miteinander. Das geht auch anders. Hast du es mal probiert, lieber Monteur? Hast du mal mit ihm gesprochen? Und solche Dinge, das haben wir schon weit vor den angesprochenen Unternehmenskulturimpuls vor 4-5 Jahren von meinerseits schon immer gelebt, ja.
Und wie kam das, dass du damals 2019, also ich habe dich das nie gefragt, wir haben ja ganz viele Teilnehmer, ich frage mich immer, warum sind sie hier? Ja. Wie kam das, dass du bei dem Kulturwandel-Tools-Training aufgetaucht bist? Was hast du da gesucht und wie bist du da hingekommen?
Eigentlich über einen kleinen Umweg. Ich bin ja mit meinem Beraterkollegen, also ein Freund von mir, ein Fotofreund, unterwegs gewesen auf einer Fototour durch Deutschland.
Dazu muss man wissen, du liebst Fotografie. Ja. Also du hast neben deinem eigentlichen Geschäft, was du von deinem Vater übernommen hast, machst du auch Fotos, richtig gute Fotos.
Ja. Dankeschön. Ja, ist so ein zweites Steckenpferd, eine Leidenschaft neben dem Haustechnikunternehmen und dem Thema Unternehmenskultur. Ja. Wir waren, wie gesagt, unterwegs auf Fototour durch Deutschland und fuhren durch Zufall Mecklenburger Platte da oben, Mecklenburger Kante. Nee, wie heißt es denn? Mecklenburger Küste, Entschuldigung, lang und sind durch Kühlungsborn gefahren, unter anderem auch, dann auf dieser Tour, auf dem Rückweg. Und dann sagte mein Freund zu mir, Mensch, du Stefan, hier, das ist Obstalsboom. Die machen ganz viel tolle Ansätze mit Personal und Personalwesen und Führung und Menschen, Unternehmenskultur, Menschen führen. Und das habe ich so erstmal gar nicht so richtig realisiert. Und als wir dann zu Hause waren, habe ich gedacht, Mensch, gib mal ein. Du suchst schon immer so ein bisschen was, wo du dich mit Personal mit intensiver auseinandersetzen kannst. Das passt, was zu dir passt, wo es um die Menschen geht, was mir sehr wichtig ist, wie kann man was entwickeln. Und dann habe ich eben die Werkstatt kennengelernt, habe mich da angemeldet, bin da gewesen im November, dann vor 4-5 Jahren.
Die Kulturwerkstatt, ne? Ja, Obstalsboom macht, glaube ich, einmal pro Jahr so eine Kulturwerkstatt und da genau. Kann man...
Ja. Das war für mich so ein Leiteinstieg, ne, um in das Thema, um einfach mal zu schnuppern. Und so war ich da, ich fand das toll von den Ideen und Gedanken, die dort präsentiert wurden. Es war mir ein bisschen nicht tief genug. Dann habe ich weiter nach dem Begriff Unternehmenskultur, den ich jetzt für mich als Begriff so erleben durfte, gegoogelt und kam dann natürlich zu dir, kulturwandel.org. Hab deine Texte gelesen, hab gelesen, oh, da gibt es jemanden, der ist Unternehmenskultur unterwegs. Die Texte waren mir und auch der Aufbau deiner Trainings waren viel tiefer schon vom Lesen alleine her. Deswegen habe ich mich dann angemeldet. Und dann habe ich ja vor 4 Jahren?
Ja, 3-4 Jahre, ja.
Bevor Corona kam, wir waren der letzte Kurs.
Ja, der letzte Live-Kurs vor Corona. Ja, jetzt gibt es wieder live, aber eine Zeit lang dann nur digital, ja.
Hinter uns wurde abgeschlossen, aber das war so genial, was ich da erleben durfte. Das war ein super, super, super Handgepäck. Das war für mich Kulturwandel-Tools im Wortsinn. Also man bekam ja oder man bekommt ja in dem Training nach wie vor Werkzeuge, die man auch tatsächlich im Alltag auch umsetzen kann, auch in Anführungsstrichen als kleiner Handwerker, wie ich nun mal einer bin. Es geht ja nicht nur um die Großen wie E.ON oder solche Riesenunternehmen im Vergleich zu uns, die auch da waren. Das war auch toll. Super Gruppe. Die Gruppe trägt ja auch immer ganz viel dazu bei, aber du ziehst die auch an, das muss man ja dazu auch sagen. Die finden sich genau dort wieder und man kann gegenseitig lernen und das finde ich toll. Fand ich toll in diesem Training, finde ich heute noch toll in deinen Trainings. Und die Inhalte von dir, wie du die didaktisch rüberbringst, wie das mit deiner wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden und so weiter, das rundete sich für mich alles. Und so konnte ich es fassen und konnte das Thema noch viel weiter entwickeln, als ich das da in dem Schnupperseminar erleben durfte, beim Volo damals in Upsalzboom.
Okay, das klingt jetzt so, als würde ich das alles machen. Man muss also sagen, das Kulturwandel-Training ist zum großen Teil aus auch Dennis Chan, der
Korrekt.
Grandiose Geschichten ja. von der HASFA da reinbringt. Also, ja. Also ohne Dennis wäre es nicht so, wie es ist.
Ich glaube auch, wenn die Kombination macht es ja. da. Ne?
Lass uns mal über dich reden. Also 2019 warst du da und dann habe ich lange nichts von dir gehört und dann poppte das plötzlich überall auf und deswegen habe ich dich ja auch angeschrieben, ja. Dass du in der Region plötzlich ganz bekannt geworden bist, weil du in deinem Unternehmen die Vier-Tage-Woche mhm. eingeführt hast. Mhm. Ein Handwerker oder ein Handwerksbetrieb mit Vier-Tage-Woche. Ja. Geile Geschichte. Erzähl mir mal bitte, wie seid ihr zu dieser Vier-Tage-Woche gekommen?
Ja, das ist auch ein Prozess gewesen. Wir müssen ja. ein bisschen zurückblicken. Wir haben letztes Jahr begonnen mit dem Thema, uns überhaupt mit dem Thema Arbeitszeit auseinanderzusetzen. Ja. Über die Arbeitszeit kann man ja diskutieren. Und tradiertes Unternehmen, Handwerk, 37-Stunden-Woche, klassisch Montag bis Freitag, 7 Uhr kommen oder kurz nach 7, je nach Unternehmen, 16 Uhr nach Hause, Feierabend, freitags bis mittags. So. Dann gab es ein bisschen Ungleichheiten innerhalb des Unternehmens zwischen Büro, Kundenservice und dem produktiven Baustellenmonteuren, weil wir einfach von dem Arbeitsbeginn her verschieden beginnen mussten, um für alle da zu sein, zum Beispiel. Yeah. Ne? Und dass ein Ansprechpartner da ist. Das war ein Faktor, da war ein Ungleichgewicht da. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt schauen wir mal, geht es vielleicht auch anders. Das heißt, ich habe mich mit meinem Partner, wir haben ja noch einen zweiten Geschäftsführer im Unternehmen, haben wir uns im Sommer letzten Jahres, okay, war Corona auch noch, aber wir haben halt im Freien uns zusammengefunden mit dem gesamten Betrieb, alle 40 Leute zusammen. Haben gesagt, so, passt mal auf, wir sprechen über das Thema Arbeitszeit. Lasst uns mal darüber sprechen. Was wollt ihr denn? Was könnt ihr euch vorstellen? Was wäre für euch toll? Was ist für euch wichtig im Sinne auch von persönlicher Work-Life-Balance? Was ist das, was der Monteur draußen braucht und vielleicht gut findet? Welche Modelle gibt es? Welche Ideen? Welche Ansätze? Welche Möglichkeiten?
Das heißt, ihr habt einen ganzen Tag lang den Laden geschlossen und habt einfach einen Workshop gemacht? Oder wie fand das statt?
Ja, wir haben uns nachmittags auf dem Hof getroffen, ein bisschen früher begonnen, also während der Arbeitszeit schon, haben alle Mitarbeiter zusammen versammelt und haben gesagt, so, jetzt, heute ist der Tag, heute sprechen wir mal über das Thema Arbeitszeit. Ich habe vorher ein bisschen Betriebswirtschaft für Mitarbeiter gemacht, damit man auch so ein bisschen sensibilisiert ist. Habe das auch rechtlich mal durchleuchtet und habe ihnen mal so grob die arbeitsrechtlichen Parameter genannt, in welchen wir uns bewegen dürfen oder können. Wobei wir dann in eine offene Diskussion sind. Das heißt, die Mitarbeiter haben dann aus jedem Aufgabenbereich zwei Teamsprecher selbstständig gewählt. Das heißt für uns aus dem Kundenservice zwei Personen, aus dem Büro zwei Personen und aus dem Baustellenbereich zwei Personen, die stellvertretend für den jeweiligen Aufgaben, für die Mitarbeiter des jeweiligen Aufgabenbereichs sprechen durften oder auch entsprechend Meinungen eingeholt haben. Die sind dann nämlich los.
Zum Verständnis, das heißt, ihr habt an diesem einen Nachmittag habt ihr begonnen.
Ja.
Du hast so ein bisschen informiert, du hast gesagt, ja. in welche Richtung es geht. Und an diesem Nachmittag haben dann die jeweiligen Bereiche zwei Stellvertreter gewählt.
Genau.
Und in der Zeit nach dem Workshop ja. sind die dann los und haben in ihrem Bereich so Interviews geführt.
Genau, die haben gefragt, hör mal, Arbeitszeit, was kannst du dir vorstellen, was wäre für dich toll? Ein junger Familienvater zum Beispiel. Mhm. Ja? Die durften dann freies Brainstorming, alle Ideen waren gewünscht, alles war offen, erstmal zusammentragen, was sie sich überhaupt vorstellen könnten. An Möglichkeiten, kürzere Arbeitszeit, längere Arbeitszeit, Teilzeit, was auch immer. Ja? Das war komplett offen und unabhängig von der Geschäftsleitung. Das war uns auch sehr wichtig, weil das ist was ich unter dem Thema Unternehmenskultur packe, dass die frei selber entscheiden oder zumindest Meinungen erstmal reinbringen können, was möchten wir denn eigentlich, was wäre für uns toll. Dann haben die sechs Personen, jeweils zwei aus drei Bereichen nochmal, sich zusammen, unabhängig von der Geschäftsleitung, wir waren noch nicht integriert, getroffen in einer kleinen Werkstatt und haben die Ideen erstmal zusammengetragen von allen Teambereichen.
diese Ideen wurden, es gab natürlich Überschneidungen, der eine hat das Gleiche gesagt wie der Kollege oder eine etwas Gleiche, haben es ein bisschen verdichtet auf so die Top 3 Gedanken, die eben dann von den Wünschen von den Mitarbeitern da waren. Und eine davon war die 4-Tage-Woche. Ja. So, und dann haben die diese in einer weiteren Werkstatt, haben die das uns als Geschäftsleitung präsentiert. Das war dann irgendwann kurz vor Weihnachten. Dann haben wir uns darüber unterhalten. Und dann haben wir diese Varianten mal durchdacht und kamen relativ schnell auf eine Mehrheit, erstmal so verbal, von der 4-Tage-Woche als Modell.
Das war dann wieder mit allen Mitarbeitenden?
Nein, erstmal noch in der Vorpräsentationsphase mit der
Geschäftsführung. Also die 6 plus Geschäftsführung, saß zusammen und dann in der Diskussion wurde das Thema 4-Tage-Woche immer präsenter.
Genau. Okay. So begannen wir uns in dieser Präsentation, in einer weiteren Werkstatt nochmal mit Geschäftsleitung, weil wir alles immer nicht sofort letztlich durchleuchten konnten, das Führen wieder mal abzuwägen. Ne? Jetzt haben wir so eine relative Positionierung der 4-Tage-Woche. Wie ist denn das eigentlich? Wie können wir das organisatorisch darstellen? Das ist das eine. Wie sieht das aus für unsere Kunden? Was machen wir mit unseren Lieferanten? Das waren so Punkte, die wir durchdiskutiert haben. Und dann eben abgewogen haben, abzuwägen, was hat denn welchen Vor- oder Nachteil? Und das haben wir ziemlich intensiv auch gemacht, weil wir natürlich auch ein bisschen, ja, nicht bedenken, aber es ist schon schwer, so einen eingetretenen Pfad zu verlassen, diese 5-Tage-Woche. Und jetzt gehen wir die vermeintlich Steuerung auf die 4-Tage-Woche zu. Kann auch Gefahren birgen. Und wir sind eben nur ein kleines Unternehmen mit 40 Mitarbeitern. Da kann viel dranhängen. Ja, also wenn es jetzt schief läuft. Haben wir sehr stark durchleuchtet und kamen dann zu dem Ergebnis, okay, das hat Vorteile, das hat Nachteile, wie immer im Leben, aber im Prinzip sehen wir eigentlich das als den idealen Weg für uns, für unser Unternehmen an. Ja, wir probieren das mal. Geschäftsleitung, deckt ihr das ab? Und dann haben wir gesagt, als Geschäftsleitung, ja, wir können uns das auch vorstellen. Deswegen sitzen wir auch zusammen. Das ist euer Wunsch. Wir tragen das mit. Wir gehen in dieses Modell hinein. Ja. Dann haben wir das konkretisiert. Nochmal genau in zeitliche Abläufe. Das heißt, wir haben die Arbeitszeit natürlich nochmal anfassen müssen und gesagt, machen wir denn eine Art Zweischichtsystem. Die Hälfte des Betriebs kommt meinetwegen Montag bis Donnerstag. Die andere wechselt Dienstag bis Freitag. Haben wir gleich wieder verworfen, weil wir gesagt haben, ist ungerecht. Ja. Irgendwann trifft es die im Mai alle Feiertage haben und dann die anderen nicht, ja. Und so. Also wir wollten ein gerechtes System für alle über das gesamte Unternehmen. Das war die oberste Prämisse. Und dann haben wir das alles so ein bisschen ein bisschen ist schon eigentlich zu wenig. Wir haben es schon ziemlich konkret gehabt dann an dem Punkt und haben dann gesagt, so, jetzt legen wir die Arbeitszeiten fest. Und dann haben wir die 4 Tage, von Montag bis Donnerstag, darauf hat man es geeinigt. Freitag gibt es immer noch einen Notdienst. Wir hatten sowieso einen Notdienst, der begann Freitagmittags. Der fängt jetzt, oder das heißt fängt, der ist sowieso da am Freitag. Also Notdienst ist für uns, hier im Winter ist die Heizung aus, da müssen wir natürlich helfen. Wir wollen ja die Kunden nicht im Stich lassen, sondern wir wollen weiter für sie da sein. Also haben wir solche Sachen natürlich auch besprochen. Waren jetzt aber bei der Arbeitszeit und haben gesagt, Montag bis Donnerstag 7 Uhr bis 17 Uhr. Beziehungsweise 17.15 Uhr fürs Büro, die machen eine Viertelstunde länger Pause, damit wir einfach noch erreichbar für unsere Jungs erreichbar sind, wenn die abends von der Baustelle wieder zurückkommen. Ja, das Einzige. Ansonsten sind wir da alle auf einem Niveau. Urlaubstage angepasst von 30 auf 24 analog. Also bei 4 Tagen anstatt 5 immer noch 6 Wochen Urlaub möglich. Das war auch sehr wichtig, dass das einfach bleibt, wie es ist, genauso wie das Thema Gehalt. Das waren so für uns die äußersten Rahmenbedingungen, die mussten stehen.
Also nochmal zum Verständnis, das heißt, die Menschen arbeiten nicht wirklich, wie viele Stunden pro Woche war es vorher und wie viel jetzt?
Ja, vorher waren es auf dem Papier und das ist eben typisch für Handwerk, 37-Stunden-Woche. Ja. Gelebt im Unternehmen war es aber so, und das ist auch typisch für Handwerk, dass eine gewisse Erwartungshaltung da ist, die nie angesprochen wird, dass man aber vom Büro her Minimum bis 4:30 da bleiben muss, obwohl 4 Feierabend ist, weil die ja noch alle da sind, die haben noch Fragen und was weiß ich. Da war das Ungleichgewicht, was wir aufbrechen wollten. Wir wollten in der Kultur eine Arbeitszeitmodell für alle, so gut wie möglich. Und das haben wir auch erreicht damit. Und vorher waren es eben dann für manche 40 Stunden oder 39 durch die halben Stunden, die sich so läpperten. Und für andere de facto nur die 37 tatsächlich. Und das war das Unfaire in diesen Welten. Und das ist aber typisch für Handwerk. Ist immer ein Problem im Handwerk.
Das heißt, offiziell arbeitet niemand weniger, aber in der Realität schon.
Jetzt, heute in der Viertagewoche, haben wir den Freitag, die Stunden von dem Freitag genommen, haben sie auf die vier Tage hinten dran gepackt, also die eine Stunde, 1,25 Stunden muss man genau sagen.
Weil Freitag kein voller Tag war bei euch.
Genau, da waren nur so 5 Stunden.
Okay.
Und die haben wir aufgeteilt auf die vier, deswegen 1,25. Wir arbeiten jetzt unter der Montag bis Donnerstag unter der Woche 1,25 Stunden länger. Wir haben die Zeit nicht reduziert, wir haben sie nur umverteilt auf die 4 Tage.
Genau, das ist das eine, was ihr gemacht habt. Und das zweite, was ihr gemacht habt, wenn ich dich richtig verstehe, ist, die offizielle Zeit und die reale Zeit sind jetzt wirklich mal identisch und vorher war es anders.
Genau. Das ist ein großer Gewinn an, an dem Punkt, nicht nur für, also was das Thema Gerechtigkeit betrifft. Und das verbindet die Menschen jetzt auch viel mehr miteinander.
Und wie habt ihr dieses, also das, was du gerade beschrieben hast, ist das etwas, was dann diese 6 und die beiden Geschäftsführer, oder habt ihr das wieder in einem ganz großen Rahmen? Also diese ganzen Details, die du gerade beschrieben hast, dieses, hey, wir nehmen den Freitag, verteilen den über die Woche und so. Ist das etwas, wo alle wieder mitgewirkt haben?
Die Teamsprecher haben mitgewirkt. Also die,
okay.
Ja, und das wurde dann als Varianten dem Team gegeben, im Prozess, also kommuniziert, schriftlich wie auch mündlich, nochmal von den Teamsprechern persönlich, aber auch schriftlich. Wir haben im Intranet ein kleines, wo ich das auch nochmal schriftlich skizziert habe, für die, die vielleicht besser lesen wollen als die anderen, die nur zuhören. Also wir haben alle kommunikativen Wege da geöffnet und haben das in allen Wegen so beschrieben und kommuniziert. Mhm. Und dann haben die darüber abgestimmt. Okay. Also es war eine offene Abstimmung. Mhm. Ich habe dann gesagt, okay, wenn wir das machen, 4 Tage Woche, auf Probe. Lasst uns erstmal gucken, ob das funktioniert für 3 Monate. Wie wir zurechtkommen, wie unsere Kunden zurechtkommen, Lieferanten, wie gesagt, ob das Material dann da liegt, wenn gar keiner da ist und solche Sachen. Ne? Ja, das passiert halt. Ja. Gerade am Anfang. Ne? Obwohl man so viel kommuniziert, wie man möchte, es bleibt nicht aus, es passieren da immer noch die Dinge. Aber es hat sich so langsam, hat sich ja etabliert, da wird es besser. Genau. Also wir haben dann eine Abstimmung durchgeführt im Unternehmen. Durfte jeder eine Stimme und wir hatten bei 40 Mitarbeitern dann tatsächlich 36 Mitarbeiter, die für Ja gestimmt hatten. Wir wollen die Probezeit 4 Tage Woche für 3 Monate machen, leben. Meine Bedingung war, seitens der Geschäftsleitung, ich brauche Minimum eine 2/3-Mehrheit, da waren wir weit drüber. Also haben wir damit dann, noch nicht gleich begonnen. Wir mussten ja noch ein paar Weichen stellen.
Sag mal, die 4, die dagegen gestimmt haben, du sagtest, war es eine offene Abstimmung? Ja, ne? Und die 4, was waren deren Argumente, warum sie es nicht wollten?
Genau. 2 waren ganz einfach zu begründen, die sind nämlich inzwischen in Rente gegangen. Okay. Das heißt, sie haben gesagt, okay, für uns ist das sowieso irrelevant. Wir wollen uns da gar nicht in irgendeine Meinung bewegen. Ein Mitarbeiter hat wegen der Fahrzeiten, der ist in einer, in so einer, weißt du das, Mitfahrgelegenheit?
Ja, genau.
Und da muss er sich anpassen, wobei ich mit ihm jetzt eine individuelle Abstimmung getroffen habe, weil auch das ist für mich Kultur, dass man möglichst die auch mitnimmt, die vielleicht nicht so ganz dahinter stehen und da eine Lösung findet für den Einzelnen, aber per se nicht komplett von diesem roten Faden, den man gerade wieder für alle findet, abweicht. Ne? Mhm. Und der andere Mitarbeiter, der hat sich dann sowieso jetzt eine andere Stelle gesucht. Das ist dann so passiert. Aber der wollte sich sowieso verändern. Also das ist was bei ihm nur noch so einen kleinen Tropfen obendrauf gegeben hat. Mhm. Und der hatte meines Wissens nach private Gründe.
Okay. So, wann war das, diese Abstimmung?
Abgestimmt haben wir im Februar.
Ja. Februar 2022.
2022. Ja. Im April 2022, 1. April, kein Scherz, haben wir damit begonnen.
Ja.
Mit der 3 Monaten Testphase, 4 Tage Woche.
Ja.
Und davor habe ich Arbeitsverträge natürlich angepasst.
Okay.
Ja, man muss es auch arbeitsrechtlich beleuchten. Ich kann ja nicht sagen, liebe Mitarbeiter, ihr habt einen Arbeitsvertrag für 5 Tage, ab sofort macht er nur noch 4. Mhm. Und selbst wenn es nur auf Probe ist. Also da rechtliche Klärung. Wir haben es nach außen kommuniziert mit unseren Hauptkunden, haben schon mal Meinungen abgeholt. haben schon mal gesagt, so, wir probieren das mal. Unterschiedliche Echos, jedoch nie so ein direktes Negatives, eher so ein, mal bei dem einen mal Verhalten, aber bei den anderen finde ich gut. Und sind dann in die Testphase rein, nach 2 Monaten.
Nochmal zum Verständnis, Kunden, also mein, also ich, meine Vorstellung von deinem Geschäft ist, ihr habt Menschen wie ich sind eure Kunden, also Privatpersonen. Also auch. Und wer noch? Weil du sagtest, ihr habt, also es klingt so, als hättet ihr regelmäßige Kunden sozusagen.
Ja, wir haben, sagen wir mal so, 10 größere Kundengruppen, muss man so sagen, neben den Privatkunden. Ja. Das sind so Hausverwaltung und Wohnungswirtschaftsunternehmen, wo eben untergeordnet eine Verwaltung passiert, übergeordnete Verwaltung passiert und dann entsprechend einige Privatkunden, die Eigentum haben, in der Verwaltung sind oder so. Aber da haben wir uns natürlich nur an die Hausverwaltung gewendet. Also diese großen Kundengruppen haben wir informiert vorweg.
Und habe gesagt, wir werden ab 1. April, kein Scherz, nur noch 4 Tage die Woche arbeiten. Ja. Wie waren die Reaktionen?
Wie gesagt, also bei den Hausverwaltungen, gucken wir mal, bei einigen, bei anderen, bei Einzelnen, will ich mal lieber so sagen, finde ich gut. Mal gucken, wie das wird, aber auch so ein bisschen unter dem Motto, ob ihr das schafft, ob ihr das durchhaltet. Und wir haben es gemacht. Nach 2 Monaten in der Probephase haben wir eine erneute Abstimmung vorgenommen im Team. Nee, halt einen Schritt zurück. Erstmal haben wieder die Teamsprecher, so muss man sagen, die sind erst nochmal an die Mitarbeiter und sagt, so, wir sind jetzt nach 2 Monaten eigentlich eure Erfahrungen. Wir haben vorher uns das so gedacht und so ausgemalt und uns das davon versprochen. Ist denn das jetzt auch eingetreten, wie ihr euch das gewünscht habt? Und das war so. Also es war erstmal ein super Feedback auch vom Team. Die fanden das ganz toll. Und dann habe ich gesagt, so, dann lass uns abstimmen, ob wir das als Dauereinrichtung einführen, als konstante Arbeitszeit für das gesamte Unternehmen weiterführen, über die Probezeit hinaus, als festes Modell. Neue Abstimmung, wieder 40 Leute. Jetzt waren wir wieder beim gleichen Ergebnis gelandet, 36.
Und die gleichen 4 waren dagegen oder waren das andere?
Okay. Hat sich nicht anders dargestellt. Okay. Na gut.
Das heißt, ihr habt jetzt fest 4 Tage. Okay, dann erzähl mal, was hat sich seitdem verändert? Also welchen Einfluss hat es tatsächlich, wie reagieren die Kunden? Das würde mich ja interessieren. Also ich frage mich, warum sollte irgendein Kunde das toll finden, wenn das Unternehmen, das ich beauftrage, jetzt einen Tag weniger pro Woche verfügbar ist. Ja. Also wie ist so die Kundenreaktion? Gab es tatsächlich, was hat es mit den Lieferanten gemacht? Und vor allem, was hat sich in eurer Organisation dadurch verändert?
Fangen wir beim Einfachsten an. Die Lieferanten haben sich langsam angepasst. Ja. Was ist das Einfachste? Ja. Bei unseren Kunden, die größeren Kundengruppen, die Hausverwaltung, wenn ich die jetzt wieder so mal selektiv rauspicke, die haben sich inzwischen auch dran gewöhnt. Das war auch so ein Prozess, aber bei einem von den 10 mussten wir ein bisschen in die tiefere Diskussion gehen. Was, warum und wieso verändert sich für euch per se eigentlich gar nichts? Denn das ist auch für dich als Privatkunde der Fall. Wir sind ja nach wie vor 37 Stunden erreichbar. Die Zeit ist ja gleich geblieben. Deswegen haben wir ja nicht reduziert. Und auch einen Notdienst haben wir. Also wenn der Notfall da ist, kommen wir sowieso raus. Wird keiner im Stich gelassen. Das ist wichtig.
Auch Freitag, Samstag, Sonntag.
Das war schon immer so. Das haben wir immer 24 Stunden rund um die Uhr. Aber jetzt ging es eigentlich nur um diese kleinen 5 Stunden an diesem Freitag. Das ist ja relativ wenig. Und die haben jetzt sogar drangehangen. Das heißt sogar für dich als Privatkunden, wir sind unter der Woche. Es ist vielleicht sogar ein Gewinn. Denn wir sind länger für dich da. Wir arbeiten länger. Wir können auch, wenn du vielleicht noch in deiner alten Arbeitswelt steckst, das heißt um 16 Uhr nach Hause kommst, musst du nicht extra Urlaub nehmen für deine Reparatur, für deine Wartung, für irgendwas. Ja? Also wir sind per se auch an 4 Tagen, was wir vorher nicht waren, sogar für einen Endkunden, für einen privaten Endkunden, auch für den von der Wohnungswirtschaft, dem Mieter, länger da. Und das ist sogar Nutzen, den er dadurch hat. Klammer auf, Freitag entfällt, Klammer zu. Aber da konnten die wenigsten sowieso nicht so gut. Also von daher mussten wir eh sehen, wie wir Freitag füllten. Und es ist eine Umverteilung und eine Gewohnheit. Und die Kunden haben sich inzwischen auch viel dran gewöhnt. Es gibt immer Einzelne, die sagen, finden wir nicht so gut. Aber mehrheitlich haben wir ein sehr positives Echo. Kriegen immer wieder auch unsere Mitarbeiter, unsere Monteure vom Kunden gesagt, ihr seid doch die mit der 4-Tage-Woche. Inzwischen sind wir schon so weit. Und die finden das überwiegend positiv. Also Aber das war vorher auch so. Vorher hatte einer gemeckert, dass er um 4 keiner mehr von uns rausgefahren ist. Ja, das war halt so. Ne? Und jetzt, wie wenn wir uns allen recht machen? Das schafft man nie. Aber in Summe sind wir alle damit sehr glücklich und zufrieden. Und auch die Kunden. Wie gesagt, über den Nutzen 4 Tage die Woche, den sie vorher nicht hatten, es ist für mich ein Gewinn. Und wir lassen keinen im Stich. Wenn Freitag was ist, sind wir trotzdem da.
Was ist mit den Mitarbeitenden?
Wohin zielt deine Frage?
Was hat sich für die getan? Also sind die sind die alle so, dass sie sagen, es ist einfacher jetzt? Finden sie es, gibt es Einzelne, die sagen, es ist doof, dass wir jetzt aber länger machen müssen? Sie sagen alle, Mensch, geiler Chef, ich habe einen Tag mehr frei in der Woche. Was habt ihr mehr Bewerbungen plötzlich, geringere Fluktuation? Wobei es ja ein kurzer Zeitraum, wir haben ja jetzt gerade September. Ne?
Die Mitarbeitenden, bis auf diesen einen Besack, mit dem ich jetzt eine individuelle Regelung gefunden habe, was die Arbeitszeit betrifft, alle toll, begeistert. Gerade unsere langjährigen Mitarbeiter, wir haben einige langjährige Mitarbeiter mit 10, 20, 30 Jahren. Das ist für mich sehr lange, gerade in solchen Zeiten wie heute. Die finden das toll. Die sind dann halt schon älter, in einem gewissen Alter. Und die sagen, früher haben wir auch immer mal eine Stunde länger. Also ganz früher meinen die vor 20, 30 Jahren, also in den ganz anderen Zeiten noch, die sie erleben durften. Da war das kein Ding. Da sind die sowieso um die Zeit, haben die gearbeitet, ne? Abends noch. Mhm. Und wir arbeiten körperlich ja immer noch hart im Handwerk, das darf man auch nicht vergessen. So, gerade diese älteren Mitarbeiter heute, die 40, 50 sind, auch die, da hatte ich so ein paar Bedenken anfangs, die finden das toll, weil sie sagen, Mensch, die Stunde, die ist nicht so schlimm, das kriege ich noch hin. Dafür habe ich aber einen Tag mehr gewonnen, wo ich mich erholen kann von dem ganzen Tag, was ich vorher nicht hatte, ein ganzer Tag, ja, das ist so viel wert. Ich kann auch mal einen Weg machen. Ich brauche nicht extra Urlaub nehmen, um zum Arzt zu gehen, zu einer Behörde, zu einem Amt oder was auch immer. Ja, das ist also ein großer, großer Gewinn, was ich nicht erwartet hatte und was mir gerade auch ein älterer Mitarbeiter dann tatsächlich so gesagt hat. Ne? Da kommt ungefragt. Der kam so per se in einem Nebengespräch, sagt, oh, super, ich brauche jetzt nicht mehr, ich muss mal zum Arzt oder irgendwas. Da muss ich mal gucken, wie geht denn das? Arzttermine sind ja heute schwierig zu kriegen. Kein Ding, der kriegt das jetzt auf den Freitag locker hin. Ganz entspannt geht er dahin. Also, per se super Erholung für die jungen Familien, Väter bei uns. Wir haben einige junge Mitarbeiter natürlich auch.
Mehr Zeit mit deinen Kindern, cool, ne?
Super, einen Tag Freitag. Frau, ich kann die Kinder zum Kindergarten in die Schule bringen. Brauchst du nicht machen. Ich hole es auch wieder ab. Ich bin da. Für die Familie auch super. Die können Donnerstagabend mal eine längere Kurztrip irgendwo hin machen. Ohne dass du, das ist, für uns ist es schon ein gefühlter Urlaub, fast schon so ein Wochenende, ne? wo viele sagen, hoch, heute ist ja erst Samstag, ist ja gar nicht Sonntag, ne? Oder umgekehrt, Donnerstagabend, jetzt lohnt sich's, jetzt kann ich auch mal nach Berlin fahren oder was weiß ich, eine City-Tour machen oder irgendwie so. Das ist für viele sehr, sehr, sehr wertvoll geworden, doch. Okay. Also wir sind sehr überzeugt davon und gehen auch da nicht mehr von zurück. Es sei denn, es kommen ganz äußere Einflüsse, die uns dazu zwingen, aber im Moment gehen wir davon nicht aus.
Gibt es irgendwas Unerwartetes bei dieser 4-Tage-Woche? Also es gibt ja wahrscheinlich viele Dinge, die du antizipiert hast und dann führt dir das Ganze ein und dann geschehen Dinge, wo du sagst, wow, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm.
Also was ich nicht auf dem Schirm hatte, war, dass mich Kollegen anrufen, also nicht Kollegen aus der Branche, sondern aus Bremen irgendwo hat mich für einen angerufen, ein Solarunternehmen aus, ich weiß gar nicht mehr woher, haben mehrere Firmen sich bei mir gemeldet und gefragt, oh, wir sind darüber auf dich aufmerksam geworden, auf das Thema 4-Tage-Woche. Können wir denn mal fragen, wie hast du das gemacht? Wie war der Prozess? Wie hast du es eingeführt? Ich schaffe das irgendwie nicht. Wie war denn dein Weg? Wie sind denn die Erfahrungen? Das hatte ich nicht erwartet, dass also tatsächlich dadurch jemand anruft und sagt, oh, super.
Andere Unternehmen, die dich kontaktieren.
Ja, ja, ja. Okay. Auch, wie gesagt, überhaupt ganz Fremde, die ich überhaupt nicht kannte, überhaupt nie. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Radar. Und die haben sich, ploppten auf einmal hoch und fragten nach, darf ich dir mal eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mal nachfragen, wie das so war? Und dann erzähle ich denen das, wie wir das gelebt haben, genau wie wir jetzt im Prinzip. Und dann hoffe ich, dass sie den Mut finden, das auch mal anzugehen, das Thema Arbeitszeit einfach mal zu beleuchten für sich als Unternehmen. Das ist eine. Das andere Ding ist, was wir so auch nicht auf dem Schirm hatten, aber gerade auch jetzt in die Zeit passt. Wir haben 40 Mitarbeiter, die an einem Freitag an 52 Wochen nicht ins Unternehmen fahren. Das heißt, ich habe eine Entlastung der Umwelt alleine durch den Verkehr, den wir sparen. Ne? Wir wollen ja Richtung Nachhaltigkeit. da müssen wir alle hin. Und da tun wir gerade unseren Beitrag dafür. Ja? Hatten wir so nicht, das war ja nicht unsere oberste Prämisse. Aber das ist natürlich ein toller Nebeneffekt, der dadurch passiert. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir das jetzt haben. Und auch Energiekosten, die wir sparen. Weil im Unternehmen brauche ich ja gar nicht richtig heizen. Ich brauche keinen Strom für die PCs. All diese Sachen, die so nebenbei noch sind. Also diese kleinen Bausteine, die finde ich auch noch sehr wichtig. Und die haben sich jetzt dadurch ergeben und waren vorher gar nicht auf dem Schirm.
Cool. Ja, danke dir. Sag, ich würde gerne mal so von dieser Vier-Tage-Woche ausgehen, das Bild ein bisschen größer machen. Ja. Dieses ganze Thema Kultur oder Unternehmenskultur, was verstehst du da eigentlich drunter? Und dann die nächste Frage wäre, was machst du dafür konkret? Also das was du gerade beschrieben hast, Vier-Tage-Woche, mega Beispiel. Mhm. Und zugleich, es gibt ja ganz viele Dinge darüber hinaus. Mhm. Also, was verstehst du unter Unternehmenskultur? Und was konkret tust du dafür, dass dich diese Kultur bei euch stetig verbessert?
Ja. Was verstehe ich darunter? Kommen mir sofort zwei Begriffe. Mensch und Menschlichkeit. Mhm. Das ist das Erste, was mir dann sofort in Verbindung mit Unternehmenskultur wichtig ist. Mensch und Menschlichkeit. Wir alle sind Menschen und gerade in der Arbeitswelt, da bewegen wir uns ja. Aber auch im täglichen Umgang miteinander kommt das Thema Menschlichkeit eben noch dazu. Ne? Das Verhalten, wie verhalte ich mich gegenüber meinem Mitarbeiter, meinem Kollegen, meinen Angestellten? Das ist für mich Unternehmenskultur und das zu leben und erlebbar zu machen, gerade auch als Vorbild, als Unternehmer, als Chef, als Meister, als Verantwortlicher, als Ausbildungsleiter, als ja, jeder an sich hat die Möglichkeit, in einem Unternehmen einzuwirken. Und das muss bei mir beginnen. Bei mir als Vorbild und ich muss es vorleben und muss die Türen öffnen und muss sagen, guck mal, alleine bei mir darfst du das. Wir können das so machen. Du darfst deine Meinung. Es ist sogar gewünscht. Ich fördere das. Ich entwickle das. Und du darfst deine Schwäche haben. Menschlichkeit. Der andere hat da eine Stärke. Du hast da eine Stärke. Der hat da eine Schwäche, ja, wenn man das in diese Begriffen packen will. Das ist aber gar nicht schlimm, sondern das macht uns aus. Und alle zusammen sind wir ein Team, wir die Firma Reuser Haustechnik. Und uns verbinden genau unsere Stärken und unsere Schwächen und die Teamfähigkeit, die Fähigkeit als Team, eben unsere Leistungen zu liefern. Und die Schwächeren mitzunehmen, zu entwickeln und zu fördern. Und deswegen, ich verbinde das immer als Menschlichkeit, das ist für mich so ein Ding, keinen fallen lassen. Ja, natürlich gibt es bei uns auch mal irgendwann eine Ermahnung oder sowas. Wir leben ja in der Arbeitswelt. Ja? Uns ist auch nicht alles rosig, logisch nicht, kann gar nicht, gibt es in keinem Unternehmen. Aber je mehr ich das vorlebe, je mehr ich die Menschen mitnehme, je mehr ich das kommuniziere, je mehr ich damit lebe, bin ich einfach überzeugt, wird sich das immer mehr reinsickern. Gerade auch, und das muss ich exklusiv, hätte ich mal gesagt, nochmal sagen, wir sind echt noch sehr tradiert. Ich habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen. Mein Vater war Kaufmann. Mein Vater hat noch diesen klassischen alten Führungsstil gelernt und gelebt. Ja? Ich bin ins Unternehmen gekommen und habe gesagt, wieso denn? Da ist doch ein Meister, der weiß das noch viel besser als ich. Lass den doch machen. Mein Vater hat es so ein bisschen als positive Kontrolle verstanden und hat es aber letztlich immer alles selber machen müssen. Ja? Das klebte dann an ihm, wollte es gar nicht, hat aber nie das Tool gefunden. Kulturwandel, Unternehmenskultur, Menschlichkeit. Wie kriege ich die denn mitgenommen? Ja? Weil er es nie so gelernt hatte oder erfahren durfte, ist meine Meinung heute. Ich gehe davon aus, ich habe mich aber noch nicht mit ihm darüber unterhalten. Ich würde es aber so sagen, wie ich es erlebt habe. Und ich möchte einfach über diese Menschlichkeit und sage, nee, da ist jemand, der kann es besser als ich, lass den mal. Da habe ich auch Vertrauen, dem schenke ich Vertrauen, der macht das. Ja? Der hat die Qualifikation, der hat es gelernt, dem kann ich auch glauben. Mhm. Das ist für mich Unternehmenskultur. Und so lebe ich das auch. Wir sind auch immer in Dingen, wie gehe ich es konkret an, war auch eine deiner Fragen. Wir machen regelmäßige Bürobesprechungen im Teambüro, was eben möglich ist, um uns auch immer auf den Stand zu halten, über verschiedene Dinge, fachlich, was läuft wo nicht, inhaltlich. Hier gibt es was Neues. Also
was heißt regelmäßig? Einmal pro Woche?
Einmal pro Woche.
Einmal pro Woche setzt ihr euch zusammen und das ist quasi so eine Art offener Rahmen, in dem du informierst und dem jeder seine Themen reinbringen kann, die so wichtig sind?
Ja, ich mache sogar inzwischen anders. Mhm. Ich frage immer, was gibt's Neues im Team? Die Runde hier dient ja dazu, damit ihr eine Plattform habt, um zu sagen, wo klemmt was, wo ist was gut, vielleicht auch mal auch gut, kann ja auch mal sein. Und es ist ein offenes Ding für die Mitarbeiter. Per se ist es noch so, dass mehr die Geschäftsleitung informieren, aber wir öffnen uns mehr und mehr. Unser Meister zum Beispiel merke ich jetzt, der fängt an, sich zu entwickeln, bringt auch mal Dinge mit in diesen Prozess mit rein. Und das ist eben genau das Ding, Unternehmenskultur. Ich denke, dadurch, dass ich das so vorlebe und wir das immer so machen, also ich sage, komm, hier, Plattform für euch, merkt man, dass eben da eine Möglichkeit da ist und dann wird sich doch hier und da mal einer auftun und sagen, so, ich habe was zu sagen, hier gibt es ein schönes Thema, das finde ich spannend, da war ich auf einer Veranstaltung, Baustelleneröffnung, hier habe ich eine Schulung besucht, ich will euch mal kurz ein Feedback geben, wie es gelaufen ist, damit eine Informationsplattform da ist. Mhm. Informationsplattform ist ein Stichwort, ich habe vorhin gesagt, Intranet. Mhm. Also ich kenne wenige Handwerker, gerade in unserer Branche, die in einem Unternehmen überhaupt ein Intranet per se haben.
Zumindest in eurer Größe. Ne? Also jemand wie Fissmann hat das, aber ihr seid eine ganz andere Größe.
Ganz klein, ne? Ja. Und ich habe alle unsere Mitarbeiter, jeder hat ein Smartphone. Ja. Und auf jedem Smartphone ist vorinstalliert dieses Intranet, diese Anwendung, damit jeder auch die Möglichkeit hat, informiert zu sein. Was gibt es im Unternehmen Neues?
Ist es dazu gekauft? Oder?
Ja, es ist eine Standardlösung, die einfach über ein Deutsch, also es ist wichtig, war ein deutscher Betreiber wegen Datenschutz, ja. Aber sitzt in Hamburg, ein Unternehmen, und da haben wir uns eine App gekauft und haben darüber alle angeschlossen.
Und darüber kommuniziert ihr quasi so zentrale Dinge?
Genau.
Ja.
Aber auch manchmal, wir haben vor Corona begonnen mit einer Wertewerkstatt. Ja. Die haben wir auch.
Erzähl mal, ihr habt eine Wertewerkstatt.
Ja,
gemacht.
Ja, das habe ich.
Jetzt rückst du so langsam so Sachen. Also, erzähl mal.
Ich bin ja aus deinem Training gekommen. Ja. Also Kulturwandel. Ich habe es gesehen davor bei Obstratzung. Ja. Jeder machte auf Wertewerkstatt. Ja. Ich fand den Gedanken toll. Ja. Und ich habe das übernommen. Ja. Wir haben vor Corona ein Team gebildet, 10 Mitarbeiter. Also gut, ein Viertel von unseren Angestellten sind in ein Hotel gegangen und haben uns einen Raum genommen und haben uns einen Tag ausschließlich mit der Ermittlung unserer Werte beschäftigt. Erstmal haben wir ganz unten begonnen, Handwerk, was sind denn überhaupt Werte, warum bringt es das, was soll das, wofür ist es da? Habe ich denn überhaupt Werte? Das muss man erstmal Bewusstsein schaffen für den Einzelnen. Die Jungs draußen, Bäder Heizung, ja, so ein Schraubenschlüssel, aber Werte, ne? So, und das wollte ich erlebbar machen und habe gesagt, wir gehen raus, ihr könnt euch da einwählen, habt da Lust. Einzeln habe ich angesprochen und dann sind wir in diese Werkstatt angestiegen. Haben das gemacht und haben Werte gefunden für unser Unternehmen. Diese Werte haben wir dann auch in kleinere Slogans verpackt, um es einfach verbal schlanker zu fassen, damit man schneller den Bezug dazu bekommt als Monteur oder auch als Mitarbeiter, Angestellter. Und sind dann kam Corona, genau da rein in den Prozess. Wir haben im Februar das gemacht und im März ging es los mit Corona.
Ja.
Also genau ein Bruch an dem Punkt. Mhm. Konnten also dieses Thema Wertewerkstatt an dem Punkt nicht mehr so intensiv verfolgen, wie wir wollten, weil wir hatten noch kein Intranet zu dem Zeitpunkt. Das gab es noch nicht. Wir hatten keine Form, wo wir als Mitarbeiter so miteinander 40, wie wir es in der Wertewerkstatt hatten, oder auch nur 10 zusammenkommen konnten, um diesen Prozess weiter voranzutreiben. Ging nicht. Mussten erstmal auf Pause-Taste drücken, einen Moment lang. Haben uns dann, also das war meine Idee, dann zu sagen, komm, lass uns mal ein Intranet öffnen, dann können wir darüber kommunizieren. Wir haben so Sachen gemacht, wir haben Mitarbeiterbesprechungen über Teams oder Zoom damals. Vollkommenes Neuland für uns. Und für Handwerk, Lichtjahre voraus, würde ich mal heute sagen, haben wir gesagt, komm, Zoom-Meeting. Ich fand toll, und das ist wieder ein Zeichen unserer Unternehmenskultur, obwohl wir das noch gar nicht wussten, dass es Kultur ist, dass die ganz alten Mitarbeiter, die gar nicht wussten, wie geht denn das mit dem Smartphone und Zoom und so Sachen, trotzdem in die Besprechung gegangen sind. Das fand ich sowas von wertvoll und wertschätzend. Ja? Gerade in diesen Phasen, und auch das spricht für uns als Unternehmen und als Unternehmenskultur, ohne dass ich es vorher überhaupt den Wert oder irgendwas gepackt hatte. Mhm. Und die sind trotzdem alle gekommen. Und das fand ich schön. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt packen wir uns ein eigenes Tool und bauen ein Intranet auf. Dann haben wir ein Intranet aufgebaut. Haben kleinere Werkstätten so mit 3-4 Leutchen gemacht, aber konnten wir nicht in der Wert der Welt machen. Und haben dann ein Jahr später eine Mitarbeiterversammlung gemacht, draußen im Freien. Das ging ja dann wieder mit den gleichen 10 Personen nochmal und haben aus den Werten, die wir hatten, einen Wertebaum gebaut. Also ich habe auch da nichts vorgegeben. Ich habe gesagt, ich würde es nur gerne irgendwie in Symbol oder in irgendwas fassen, dass wir es so ein bisschen bildlich haben. Ja? Ich kannte den Wertebaum, aber ich habe es so nicht kommuniziert. Ich wollte ja, dass die Mitarbeiter selber erschaffen, was mit unseren Werten passiert. Mhm. Ja. Das war erst ein Dreieck, glaube ich, wenn ich das noch im Kopf habe. Also es gab ganz verschiedene Sachen, oder ein Kreis, wo dann die Werte drum platziert wurden, so als Symbol. Ganz tolle Sachen kamen dabei raus. Letztlich kam es doch von der Mitarbeiterin, die einen Impuls gegeben hat, dann zu einem Baum. Nochmal, ohne dass ich dahin gelenkt habe, das haben die von selber gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, super, Baum, kenne ich, Werte. Können wir da irgendwie mit reinbauen. Und so haben wir jetzt für uns symbolisch auch einen Wertebaum geschaffen.
Und was macht ihr mit dem? Jetzt habt ihr den Wertebaum.
Ja, jetzt hängt er erstmal im Unternehmen, sichtbar, visuell und auf unserer Webseite.
Ja. Wie viele Werte sind da drauf?
7. Mhm. Was machen wir damit? Dann kam die zweite große Corona-Phase. Ja. Erstmal nichts. Ging nicht. Ganz ehrlich, also konnten wir nicht dran arbeiten. Dann waren wir schon im letzten Jahr im Sommer, als das wieder so ein bisschen offener wurde und das Thema Arbeitszeit hochploppte. Also bis dahin haben wir den Wertebaum weiter gar nicht verfolgt, muss man ganz offen sagen. Er stand dann erstmal da, weil wir nicht konnten. Wir konnten damit nichts anfangen, außer zu sagen, hier, ich habe es ab und zu mal, ich habe auch so kleine Wertekarten gemacht, die im Team an der Wand hängen und die man sich ziehen kann, aber wir konnten da durch den Bruch nicht weiter intensiver mit dran arbeiten, muss man offen sagen. Mhm. Wir werden das jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder hochnehmen. Es war für uns zu instabil und, was wir auch nicht wissen konnten, wir müssen ja arbeiten. Mhm. Und die Arbeit hat uns dann einfach überrollt im letzten Jahr. Es war irre, die Aufträge und die dann nachgeholt wurden, die geparkt wurden. Und da hat man einfach die Zeit auch nicht gefunden. Ich will es nicht egalisieren oder verteidigen, aber es war einfach so, dass wir dann in dem Augenblick erstmal wieder froh waren, dass wir überhaupt arbeiten durften und nicht gleich wieder nochmal Zeit hatten, uns mit Werten zu beschäftigen. Das haben wir erstmal geparkt an dem Punkt und werden es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wieder hochnehmen.
Das heißt, ihr habt diesen Wertebaum, der wurde gemeinsam erarbeitet, aber was jetzt fehlt, ist quasi der nächste Schritt, nämlich dieses, durch welches konkrete Verhalten leben wir diese Werte?
Korrekt.
Okay. Ja. Gibt es denn, auch wenn dieser Schritt fehlt, gibt es etwas, was du an Veränderung wahrgenommen hast, dadurch, dass es diesen Wertebaum gibt?
Alleine durch das Arbeiten schon vor Corona noch in der Wertewerkstatt. Ja. Da war ein ganz stiller Mitarbeiter, symbolisch für mich, der so überhaupt nicht auf meinem Radar war. Natürlich war er da, ja, aber irgendwie so ein ganz ruhiger, schüchterner Mensch eigentlich. Ne? Der kam beginnend mit nach dem Wertetraining, Training kann man auch nicht sagen, wir haben ja erstmal die Werte ermittelt. Werkstatt, sage ich immer so schön, das finde ich schöner, Werkstatt, wo dran arbeiten an irgendwas.
Passt natürlich zu eurer Branche, ja.
Ja, genau. Der kam den nächsten Tag und ab da kommt er bis heute jeden Morgen persönlich an meiner Bürotür und sagt Guten Morgen.
Hat er vorher nie gemacht?
Nee, der ist schon lange Jahre bei uns, da ist nichts passiert. Nie. Und ab da kam der. Und was wir gemerkt haben, ist, dass einzelne Mitarbeiter viel offener miteinander auch mal zu mir jetzt in der Kommunikation, ich habe ganz wichtigen Punkt vergessen, jetzt ploppt das gerade bei mir hoch. Mit der Wertewerkstatt habe ich das Du für die Geschäftsführung, also im ganzen Unternehmen auch eingeführt. Das kam auch noch dazu.
Ja, ja. Ich dachte, man duzt sich in so einer Branche.
Nein, okay. Bei uns war das nicht so. Bei
du
uns
warst immer noch herrisch.
Ja? Ich war immer noch herrisch. Ja. Und ich habe gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich möchte auf Augenhöhe mit euch und das hat mit mir nichts zu tun, dass ihr mich nicht ernst nehmt oder irgendwas oder so im Unternehmen, sondern einfach nur, ich finde es wertschätzender dir gegenüber. Ich weiß sowieso schon hier und da mal was über deine Familie oder so. Ich war immer an den Mitarbeitern und meine Frau, die im Unternehmen ist, auch und mein zweiter Geschäftsführer auch. Wir versuchen immer dran zu sein an den Mitarbeitern, so weit wir das können im Alltag. Mhm. Und das Thema Menschlichkeit, da bin ich wieder. Wenn einer mal eine schlechte Phase hat, das möchte ich gerne wissen, dann möchte ich nicht wissen. Aber wenn er es mir erzählt, ist das umso schöner wertschätzend für mich und ich kann ganz besser mit seinem Verhalten umgehen. Ich weiß, warum er mal nicht so gut arbeitet, warum er mal nicht so gut drauf ist. Wenn ich weiß, warum er mal nicht so gut drauf ist, ne? Kann ich anders bewerten.
Jetzt habe ich die Frage verloren.
Die Frage war, auch wenn das Verhalten noch nicht umgesetzt wurde, welche Veränderung du feststellst. Dann hast du gesagt, die eine Veränderung war der schüchterne Mensch, der schüchterne Mitarbeiter, der plötzlich jeden Tag guten Morgen sagt. Ja. Dann hast du einen kurzen Abzweigung gemacht zum Thema, ihr dürft mich alle duzen.
Ja.
Und noch weiter. Was gibt es an Veränderungen, die du festgestellt hast, alleine dadurch, dass ihr diesen Wertebaum erarbeitet habt?
Ja, also auf der Verhaltensebene so miteinander, kann ich so sagen. Man ist offener in der Kommunikation. Ich kann das noch nicht direkt sagen, dass wir jetzt sagen, diesen Schritt, jetzt haben wir einen Wertebaum, wie arbeiten wir damit? Ja. Das kann man nicht sagen, das habe ich noch nicht umgesetzt, wie gesagt, aus besagten Gründen. Ja? Aber so untereinander in der Kommunikation, dass man sagt, okay, jetzt durch diese Arbeit mit den Werten ist uns, behaupte ich, bewusster geworden, was das hier und da ausmacht, wo was wichtig ist. Auch wenn es mal nicht läuft, wird mal offen darüber geredet. Die Offenheit untereinander ist gewachsen. Ja? Mhm. Es hat sich entwickelt in dem Punkt. Ja? Aber ich glaube auch, dass das ein Baustein ist mit allem, so, was so passiert im ganzen Unternehmen. Das, was so unter Unternehmenskultur steht, diese ganzen kleinen Bausteine. Okay. Impuls-Wertebaum, Impuls überhaupt über Werte zu reden, Impuls Arbeitszeit, Impuls du, diese vielen ganzen kleinen Sachen. Noch ein Impuls, wir haben eine Azubi-Werkstatt eingeführt. Ja. Mit Corona, glaube ich, davor schon, hat man, ja, wir haben einen Monteur als Teamsprecher, als Pate, habe ich es gesagt, Azubi-Pate gewählt, oder ich habe den angesprochen, wer das will, zwei waren es sogar, die als Puffer zwischen Geschäftsleitung, Meister dienen, wenn es mal bei einem Azubi nicht so gut klappt, läuft, er zu Hause Probleme hat, mit der Freundin, was auch immer, Elternhaus. Bei den jungen Menschen ist ja viel, was noch, ja, wir waren alle jung, viel ist, was aber nicht kommuniziert wird. Und dann habe ich gesagt, ich baue einen Azubi-Paten dazwischen.
Wie hast du den gefunden?
Ich habe zwei angesprochen, gezielt, wo ich meine, dass die... Kannst du dir das denn vorstellen? Ich möchte das und das damit erreichen. Und das sind so die Ideen. Fändest du das gut? Wie stehst du dazu? Ne? Und er fand das toll und macht das bis heute.
Diese beiden Personen dürfen jetzt aber nicht die direkten Vorgesetzten sein. Sondern
Nein. Das sind einer ist Monteur.
Ja.
Das andere war, also waren zwei Monteure. Der eine macht es nicht mehr. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Hat sich so entwickelt. Mhm. Aber inzwischen... es ist meine Frau noch mit, die das begleitet, also aus der Buchhaltung im Prinzip, weil sie einfach Freude daran
hat. Das ist sowas wie, also das ist sowas wie ein Vertrauenslehrer in der Schule, ja. So habt ihr die Azubi-Paten jetzt, okay.
Und die treffen sich auch regelmäßig, wir machen auch Azubi-Werkstätten, das sind dann die praktischen Seiten, wo sie auf Prüfungen vorbereitet werden von älteren Mitarbeitern, die freiwillig kommen, deren Zeit ich dann bezahle, wenn sie kommen, weil ich finde, wenn sich jemand einsetzt, soll das auch honoriert werden. Aber die machen das freiwillig, das organisiere ich gar nicht, das machen die. Hab damit nichts am Hut. Dann kommt einer, ach, ich kann nicht so gut hartlöten, kannst du mir das nochmal zeigen? Ist in der Prüfung, wird es gebraucht. Im praktischen Leben nie wieder, aber im Papier steht es noch drin, also muss es einer machen. Und dann sprechen die Jungs oftmals entweder den Azubi-Paten an und sagen, kannst du das mal in die Wege leiten? Oder eben auch schon inzwischen teilweise direkt den Monteur. Das hat sich inzwischen schon so weit entwickelt, dass sie auch die direkten Wege gehen. Und dann sagt er, ja klar, treffen wir uns am Freitag. Jetzt ist freier Freitag, da können wir das noch viel besser machen. Ist auch ein super Gewinn für unser Unternehmen, für die Azubis. Die können an einem Freitag, wenn sie Lust haben, sich das einteilen, kommen. Und dann können die am Stück mal 2, 3, 4 Stunden was üben, wo sie Lust dran haben, sich weiterzuentwickeln im Fachlichen. Ne? Und genau, Azubi-Werkstatt. Prüfungsvorbereitung, das sind alles solche Sachen, die wir da auch mit begleitet haben. Für mich auch ein großer Baustein aus dem Kulturwandel oder Unternehmenskultur. Ne? Mhm. Denn da werden wir die Azubis richtig entwickeln und sich voranbringen lassen. Die können sich Informationen holen. Also das ist ein hohes Gut inzwischen geworden, was wir auch intensiv leben.
Wir haben euch ja ganz viele Kulturwandel-Tools an die Hand gegeben. Welche davon hast du, also was du gerade beschrieben hast, ist, du hast Prozesse und Strukturen verändert und zugleich haben wir euch solche Sachen auch an die Hand gegeben, wie den Wertetausch oder andere Dinge, um die Beziehungsqualität und die Kommunikation zu verändern. Mhm. Welche davon hast du angewandt und welche Erfahrungen hast du gemacht?
Sofort im Thema Wertebaum, als wir unsere Werte im Wertebaum
gesucht haben, also erst die Werte selber. Da haben wir das mit den ersten Übungen gemacht, die du in deinem Training eingeführt hast. Das waren ja, wenn zwei sich...
Ja, genau, die achtsame Reflexion.
Für mich ein super Tool. Das war das, was ich sofort aufgenommen habe. Mache ich teilweise noch heute.
Ja, sag immer mal wir, weil es sind Dennis und ich.
Entschuldigung.
Aber du tust immer Dennis und Sebastian.
Ja. Klar, das war der Dennis. Das war super, dass der dabei war. Das war.
Also genau, ihr habt achtsame, Reflexion.
Ja, die führen wir immer wieder mal ein.
Ja.
Mache ich auch teilweise immer wieder nochmal in Meetings. Ne? Und das ist was richtig sich implementiert hat. Im Verhältnis. Nochmal, wir konnten eine ganze Zeit nicht so tief da rein. Das ging ja da auch noch nicht.
Ja.
Leider.
Ja.
Ich habe auch mir meine Wertekarten geschaffen. Also ich habe die Werte auf Karten gedruckt und nehme diese. Dadurch hast du mich inspiriert. Oder habt ihr mich, der Dennis und du, habt mich inspiriert. Du hast auch so schöne Karten gemacht, wo die Werte drauf waren. Da gibt es so eine Box, die kriegen wir von dir.
Ja, genau.
Ja. Genau. Und die lagen auch immer schön auf dem Boden, wo wir dann unsere Übungen gemacht haben und diese Sachen. So, und da habe ich gesagt, okay, das adaptiere ich jetzt für mich, für mein Unternehmen. Ich kann nicht mit dem Training, wie wir es gemacht haben, bei uns beginnen, weil ich sage, meine Mitarbeiter, die sind noch nicht so weit, dass wir so mit so Methodiken da arbeiten können. Aber ich kann die Karten nehmen. Und so nehme ich die Karten, wie Wertetausch hat das, daher kam das ja, da haben wir auch mit Karten gearbeitet. Ne? Mhm. So, und diese Karten habe ich mir geschaffen für unsere 7 Werte, die wir haben. Mhm. Und die nehme ich immer mal in so Mitarbeitergespräche rein.
Okay.
Oder in Teamgespräche und sage, guck mal, dein Verhalten. Oder andersrum, wie drückt sich der Wert für dich persönlich in der Arbeitswelt aus? Wie lebst du das bei uns im Unternehmen? Und dann nehme ich immer mal die Karten an. Und sag, nimm mal in der Hand und dann sprich mal drüber. Wie ist das für dich? Vertrauen vielleicht. Ne? Wie stellt sich das dar in deiner Arbeitswelt? Wie erlebst du es? So, und dann gehe ich auf ein Verhalten in dem Gespräch, was ich vielleicht mit ihm diskutieren oder ihr besprechen möchte. Ja? Da setze ich diese Karten ein. Die Inspirationen habe ich da von dir durch das Training bekommen, von Dennis und dir. Ja. Und habe das auf dem Weg erstmal eingeführt. Die Skalierung nehme ich gelegentlich.
Die ist cool. Ne?
Ja. Noch nicht so visuell, eher so in der Kommunikation, dass man dann sagt, so pass auf einer Skala 1 bis 10, Stufe 1, wo liegt denn das jetzt?
Ja.
Das ist ein Teil, was ich daraus mitgenommen habe. Das waren so meine 2, 3 Highlights.
Ja.
Karte, Skalierung und vor allem, und da komme ich immer wieder hin, achtsame Reflexion. Mhm. Was ich persönlich immer einbaue, Feedback.
Ja, mein Lieblingstool oder eins der stärksten Tools für eine gute Kultur. Ja.
Da möchte ich gerne auch noch ein bisschen weiter mit dem Team dran arbeiten, weil ich da eine Notwendigkeit sehe, wo wir noch Nachholbedarf haben, sehr hohen.
Ja.
Ich per se, ich als Vorbild, aber trotzdem immer schon damit arbeite.
Ja.
Und ich denke auch, ich bin überzeugt, dass das auch ankommt, dass die Leute alleine in eine Überlegung gehen, wenn sie ein Feedback bekommen.
Ja.
Ja. Was ich noch mitgenommen habe, die neurowissenschaftlichen Methodiken. Jetzt, und natürlich die kleinen Sachen, die ihr immer so schön damit einbaut. Atemübung, Wim Hof.
Ja. Das ist ja das, was ich immer sage. Wenn man sich mit Kultur beschäftigt, ist es so wichtig, dass man es schafft, sich selbst auch immer wieder zu stabilisieren. Ja. Weil du wirst, wenn du dich mit Kultur beschäftigst, kriegst du Gegenwind. Du hast einfach viele Widerstände.
Ja.
Tobi Krüger von der Otto Group sagte das mal so schön. Mit dem hatte ich auch so ein Gespräch geführt wie mit dir. Er sagte, 90% aller Ideen, die wir hatten, funktionieren nicht.
Okay.
Das heißt, du musst eine extrem gute Resilienz aufbauen, individuell. Und für mich gehört das, und deswegen machen wir das auch in dem Kulturwandel-Tools-Training mit, dass wir sagen, ihr kriegt nicht nur Tools für, was mache ich mit der Organisation, sondern ihr kriegt auch Tools, um euch selbst in einen stabileren Zustand zu bringen.
Also da habe ich einiges, was ich da mitnehme, für mich persönlich auch noch natürlich. Eins davon, der Wim Hof, nehme ich immer wieder, wenn es mir mal nicht so ist, vor allem so in so Stresssituationen oder wenn ich selber ein bisschen emotional dabei bin. Wim Hof hilft. Doch, fand ich ehrlich, das mache ich immer wieder und dann merke ich schon, okay, jetzt gehst du aus dem einen Ding gleich in das nächste Ding, du bist aber gerade noch hier oben im Pegel, jetzt muss man ein bisschen runterkommen.
Ja.
Dann setze ich mich ins Auto in der Ecke, wo ich gerade bin, Wim Hof Atmung und komme schon mal so ein bisschen wenigstens für mich wieder zu mir selber und das hilft dann schon sehr stark.
Super.
Ja.
Sehr cool.
Das ist da sehr wertvoll gewesen in dem Seminar. Mhm. Das fand ich da ganz toll. Ja, aber achtsamer Reflexion, das war das Ding für mich schlechthin. Das ist für mich auch ein Handwerkertool, also ganz offen. Das ist ein Ding, was du sofort einsetzen kannst. Du sitzt zwei Leute gegenüber. Das machen wir. Machen wir heute noch, wenn die neuen Azubis beginnen. Die beginnen immer im August. Da gibt es ein kleines, einen Teil mache ich einen halben Tag mit denen Werte. Was sind unsere Werte, warum machen wir das und so weiter. Selbst wenn die in der Mannschaft noch nicht angekommen sind. Aber ich versuche schon unten anzufangen, selbst bei den Azubis mit Werten, denen das zu erklären, zu sagen, warum haben wir einen Baum, wozu sind die Werte da und was macht man denn damit. Ja? Da fangen wir schon da an. Wir reden bei den Azubis nach dem zweiten oder dritten Tag über das Thema Monteuren ein Feedback zu geben. Verhalten. Traut euch A und B, macht's aber bitte wertschätzend, wenn ihr ein Feedback gibt. Weil die kommen aus einer Schulwelt, ja, und jetzt sind sie im Arbeitsleben. Die schalten um von 0 auf 100. Mhm. Und dann müssen wir ihnen mal sagen, so ein bisschen, okay, bei uns im Unternehmen ist der Umgang sehr wichtig. Menschlichkeit, Werte, wie gehen wir damit um? Auch wenn es vielleicht so gar nicht immer präsent ist. Mhm. Aber ein Thema ist zum Beispiel das Feedback. Aber auch eine Kommunikation zu unseren Azubi-Paten. Wenn der Monteur mal einen schlechten Tag hat, nicht gut drauf ist, dich anranzt oder du überhaupt mal nicht zurechtkommst, dann gib uns ein Feedback. Ja, trau dich. Ja, und das machen wir schon an dem Punkt. Ja. Da spreche ich über die Werte, Feedback. Das machen wir schon bei den Azubis, wenn sie beginnen. Wie nachhaltig das ist, muss dann der Azubi selber beurteilen. Ja. Aber ich versuche es, oder das heißt versuch's, ich mache es ja, ich lebe es ja.
Sehr cool. Gibt es irgendeine Frage, Stefan, die ich dir nicht gestellt habe, die aber wichtig gewesen wäre für dich?
Fällt mir gerade im Moment keine ein, sage ich ganz offen. Ich lebe ja so, also du merkst so im Gespräch, ich bin da ein bisschen, wenn ich darüber rede, das ist mir sehr wichtig, also das glaube ich, sollte so rüberkommen zumindest, ich hoffe, dass es so rübergekommen ist, dass man mit Menschen arbeitet, dass man fair miteinander umgeht. Und da ist für mich das Thema Unternehmenskultur ein ganz großes Gut drin, dass man das lebt und mit Leben füllt. Ne? Und selbst wenn das Team das noch nicht so trägt oder kann oder will oder wie auch immer, die Parameter sind ja da. Zu Beginn, zumindest als Geschäftsleitung oder jemand, der jetzt in so einem Training war, dem das, der Mensch wichtig ist, dann sagen, okay, mach's trotzdem. Auf deinem Niveau, was bei dir möglich ist. Jetzt habe ich da ein Portfolio an Möglichkeiten durch das Training bei dir und dem Dennis. Aber ich nehme jetzt so 2, 3 Sachen raus. Mhm. Und die baue ich immer mal wieder ein. Und nehme sie immer mal wieder, wo es passt. Das muss ich gar nicht besonders drauf achten. Ich mache es dann einfach mal hier und da. Und das ist schon so wertvoll. Und gar nicht so die großen Dinge, 4-Tage-Woche oder sowas. Ich glaube, diese vielen kleinen überhaupt mal zu beginnen, das finde ich extrem wertvoll und sehr wichtig. Und dass jemand den Mut zu finden, das zu machen, den Schritt zu gehen, das finde ich sehr wichtig. Und das zu inspirieren, deswegen sitze ich auch gerne hier heute im Interview, um in der Hoffnung, dass man möglichst viele findet, die man in so Welten bewegen kann und zu sagen, jawohl, trau dich, gesteh deine Schwächen ein, sei Mensch, aber auch nach unten vor allem zu deinen Mitarbeitern. Das sind Mitarbeiter und keine Angestellten.
Die man morgens anstellt, abends abstellt und tagsüber hofft, dass sie nichts anstellen. Ja. Ja. Super, vielen, vielen Dank.
Gerne.
Für dieses tolle Gespräch.
Ich habe zu danken.